Grüß euch zu einer neuen Episode von Dai Wuin. Hier ist Sabine von Die Handwerkstätte, diesmal wieder aus meiner Heimat in Hart bei Graz in der grünen Steiermark. Zuallererst möchte ich diesen Podcast wieder als Werbepodcast deklarieren, da er Informationen zu Produzenten, Betrieben, Künstlern, Kunsthandwerkern und zu den Museen aus der Steiermark enthält. Also Achtung, er beinhaltet unbezahlte und nicht beauftragte Werbung. Die Geschichte des Strickens ist in der Steiermark eher eine kurze, denn das Stricken ist erst spät nach Österreich gekommen. Jedenfalls, was man in den Quellen der Archive über die Gewerbeberechtigung und den Gerichtsprotokollen erfährt. Funde bzw. aufbewahrte Strickstücke sind in Österreich im Gegensatz zum anglikanischen Raum in wenigen Museen gewandert. Erst in letzter Zeit etablieren sich auch in Österreich und sogar in der Steiermark immer mehr textile Ausstellungen und Museen, und so können wir langsam auch in unsere Geschichte des Strickens eintauchen. Die Geschichte des Strickens ist an und für sich nicht sehr alt. Während das Weben und Nadelbinden eine mehrere Jahrtausende alte Tradition haben, werden die ersten Funde des Strickens auf 300 nach Christi datiert. Davor wurden Socken und Hauben nadelgebunden. Der älteste Fund von zwei Stricknadeln wurde in einem Frauengrab im deutschen Thüringen gefunden. Jedoch wird die Zuordnung zum Stricken noch bezweifelt. Die ersten Funde von gestrickten Stücken sind aus dem frühen Mittelalter erhalten. Im Buch A History of Handknitting von Richard Rudd wird der älteste Fund eines Strickfragmentes auf das 7. bis 9. Jahrhundert durch den Textilexperten Franz Igle datiert. Man nimmt an, dass die Kunst des Strickens von den Arabern nach Spanien gebracht wurde, also arabischen Ursprungs ist. Während in Paris im Jahr 1268 das gewerbliche Stricken erstmals erwähnt wurde, findet sich in der Steiermark erst gegen Ende des 17. Jahrhunderts eine Urkunde zum Strickgewerbe. Kaiser Leopold I. verlieh 1698 die Privilegienbestätigung für die steirische Strickerzunft. Das Originaldokument ging aber leider im Zweiten Weltkrieg verloren. Jedoch gibt es eine Abschrift aus dem Jahre 1713 anlässlich der Neubestätigung aller Zunftprivilegien durch Kaiser Karl VI. Davor waren die Strumpfstricker offenbar mit den Seidenstrickern in einer Zunft vereint, wobei aber die Seidenstricker viel kostbarere Materialien wie Perlen, Gold und Seide für zum Beispiel Messgewänder verwendeten. 1544 kann im Inventar des Judenburger Bürgers Kneis eine gestrickte Haube und 1583 im Nachlass des Ausseerbürgers und Kaufmanns Leopold Gruber ein gestricket Hemmet gefunden werden. Gestrickte Seidenstrümpfe waren eine Kostbarkeit in diesen Zeiten und so konnten sich nur wirklich begüterte Menschen diese leisten. Die bäuerliche Bevölkerung trug Tuchstrümpfe. So wurde am 15. Juni 1651 im Nachlass des verstorbenen Schuhmachers Rüb Brüstl aus Oberwölz zwei tiechene Strümpf beschrieben. Ich habe euch den Aufsatz dazu von Elfriede Durk wieder in den Shownotes verlinkt. Erst am Beginn des 18. Jahrhunderts waren die gestrickten Strümpfe mehr verbreitet. So kann man im Inventar von Matthias Rottensteiner aus St. Peter am Kamersberg vom 24. November 1714 zwei Paar Necker, also fleischfarbene, und ein paar kaminfarbene gestrickte Socken finden. Über das gewerbliche Stricken findet sich kaum Urkunden, wohl aber Gerichtsakten. Vom gewerblichen Sockenstricken zu leben, war eine Herausforderung. Deshalb finden wir in den Gerichtsarchiven und Archiven der zuständigen Kammern immer wieder Beschwerdeeingaben, wonach so mancher oder so manche ohne Berechtigung Socken zum Verkauf angeboten haben. So wurde im Jahr 1677 die Fretterin Katharina Atterböckin von 4 Grazer Sockenmachermeistern angezeigt, da sie Socken und Strickwaren verkauft hatte. Da sie aber über 9 Jahre für einen Sockenstrickmeister gearbeitet hatte, wurde ihr der Verkauf von Strickwaren zu einem billigeren Preis erlaubt. Es kam immer wieder zu solchen Klagen, so zum Beispiel auch über die Untertanen von Stift Steins am 8. Februar 1736. Die Strumpfstrickerzunft zu Graz brachte vor, dass diese Leute aus ihrer vorrätigen Schafwolle Loden und Strümpfe erzeugten und sogar auf Märkten verkauften, was der Grazer Zunft arge Sorgen bereitete. So ersuchten sie im Jahr 1688 um eine Handwerksordnung, welche dann eben von Kaiser Leopold I. am 16. Juli 1698 den Strumpf-, Barett- und Sockenstrickern zu Graz mit den Handwerksartikeln der Wiener Innung verliehen wurde. Für Graz wurde eine Anzahl von 7 selbstständigen Meistern festgesetzt, die einer strengen Lebensführung unterlagen. Dennoch wurde oft das Gewerbe mit dem Eigentum des Hauses verbunden. So konnte nun beim Kauf eines Hauses auch das Gewerbe mitgekauft werden. So wurde im Jahr 1806 zum Beispiel das Haus mitsamt des Wollsockenstrickergewerbes von Herrn Meyer verkauft. Zudem konnte auch das Strickergewerbe mit anderen Gewerben verbunden sein. So hatte dieser Herr Meier auch einen Bier- und Branntweinausschank. Bald aber kamen die gewirkten Strümpfe in Mode. Gewirkte Strümpfe werden mittels einer maschinellen Technik hergestellt und lösten die mühsam gestrickten Strümpfe ab. Und so wurde den Strickmeistern mittels Hofdekret vom 28. Juli 1763 das Recht verliehen, sich solche Wirkstühle anzuschaffen und Strümpfe damit zu fertigen. So gab es im Jahr 1769 in Graz 9 Meister und im Kreis Judenburg 2 Meister mit solchen Wirkstühlen. 1747 errichtete der Bürgermeister der Stadt Graz, Michael Strenner, eine Baumwollwaren-, Strumpf- und Haubenfabrik. Fabrik war damals ein Begriff, der diese Art der Produktion von den Beschränkungen der Zunft herausnahm. Leider wurde diese Fabrik zu keiner Erfolgsgeschichte, da der Direktor Matthias Mössner nach einem Jahr verstarb und seine Witwe den Betrieb nicht halten konnte. Die zwei Grazer Handelsleute Anton Pankratz Forthuber und Johann Georg Grazer übernahmen dann den maroden Betrieb und vereinigten 1752 diesen mit der Bachenfabrik und nannten sie dann die in Ordinari Futter und Bett, Bachett, auch Baumwollstrümpf und Schlafhauben, Fabrikensachen assoziierte Handelsleute. Ob es nun die Qualität, die Mode oder der etwas langatmige Titel der Fabrik war, wir wissen es nicht. 1770 gab es jedoch diese Fabrik dann nicht mehr. Nach 1810 werden die Funde in den Archiven geringer. So findet man noch den Eintrag, dass es 1826 den Strumpf Wirkermeister in Graz gab, 16 Meister dann 1853. Durch die Einfuhr von Waren aus dem Ausland wurden die Strickermeister wohl weniger und das Stricken fand im Hobbybereich sein Weiterleben. Auch durch die Erfindung von Flachstrick Maschinen 1863 von Isaac William Lamb in Amerika und die Erfindung des Motors, weiters auch die Erfindung der Rundstrickmaschine, kam es zu einem völligen Werteverfall der Handstrickwaren. Im Volkskundemuseum Wien kann ein besonders schönes Stück Strickwerkskunst angeschaut werden. Es handelt sich um einen Unterrock, ein Kleid, eine Jacke und eine Haube aus ca. 1820 im Empire-Stil gestrickt. Offenbar war das Einstricken von Glasperlen zu dieser Zeit sehr modern und beliebt. Jedenfalls ist es wunderbar erhalten und die Farben der Glasperlen glänzen heute genauso wie damals. Der Link zum Bild und der Instagram-Story des Volkskundemuseums ist wieder in den Shownotes verlinkt und ein Blick darauf lohnt sich wirklich. Apropos Volkskundemuseum. Das Volkskundemuseum in Wien hat eine Büchersammlung. die auch online zugänglich ist. In dieser Büchersammlung befindet sich auch ein Strickmusterbuch aus Südtirol, das die damalig beliebtesten Muster aufzeigt. Der Link dazu ist natürlich auch in den Shownotes. Das erste Musterbuch aus Österreich in dieser Sammlung wurde erst 1878 geschrieben und stammt aus Niederösterreich. Für den steirischen Raum habe ich leider kein frühes Werk gefunden. Persönlich habe ich aber eine Beschreibung für Handschuhe. Sie wurde von meiner Ur-Urgroßmutter an meine Urgroßmutter in einem Brief geschrieben. Leider habe ich kein genaues Datum. Es gibt aber eine sehr ausführliche Sammlung von bäuerlichen Mustern von Liesel Vandal. Das dreiteilige Werk Bäuerliches Stricken ist auch noch heute erhältlich. Ich verlinke es euch wieder. Liesel Vandal ging nun von Hof zu Hof und von Strickerin zu Strickerin und suchte sich die Muster heraus, strickte sie nach und entwarf sogar ihre eigene Strickschrift dazu. Auch Maria Erlbacher hat in ihrem Buch Überlieferte Strickmuster aus dem steirischen Ennstal alte steirische Muster für die Nachwelt gesammelt und uns so erhalten. Ich persönlich habe das dreiteilige Werk im Volkskundemuseum Graz gekauft, aber es ist auch über den Falter erhältlich. Ich habe es euch unten verlinkt. Aber wo kann man sich nun die alte Strickkunst anschauen? Wie erwähnt, das Volkskundemuseum in Wien hat einen großen Textilbereich und die Kuratoren dort sind äußerst bemüht. Und in der Steiermark? Ja, da gibt's ein wunderbares Handwerksmuseum in Murau mit der Ausstellung Stricker, Schneider, Leinenweber, Spinnerin und Totengräber wird das Thema Stricken groß ausgerollt. Diese Ausstellung ist wieder ab dem 17. Mai von 14 Uhr bis 18 Uhr zu sehen und in einem der nächsten Episoden werde ich dieses Museum und die Sockenstrickerinnen von Murau besuchen gehen. Dass nun Stricken an und für sich eine Kunst ist, wird uns durch das wunderschöne Kleid aus 1820 und den wunderbaren Mustern mit den schön gearbeiteten Bändern und Borten und Zöpfen bewusst. Wie viel Liebe wohl in einem Socken mit einem Zwickel sein muss, besonders wenn es zum Beispiel mit Mustern wie ewige Lieb gearbeitet wurde. Aber dass nun auch Stricken als Kunstmedium hervorragend geeignet ist, zeigt uns Frau Dr. Katharina Sabanik in der Ausstellung Gestrickte Anatomie in der neuen Galerie des Universalmuseums Joanneum Graz. Dr. Katharina Sabanik hat durch ihre medizinische Ausbildung, sie ist nämlich Ärztin und Anthropologin, aber auch durch die Beschäftigung mit anatomischen Illustrationen außergewöhnlich anatomische Kenntnisse. Die Liebe zu der Anatomie und die Liebe zum Stricken brachte sie auf den Gedanken, diese beiden Welten zu vereinen und damit die Schönheit der anatomischen Formen durch die Struktur des gestrickten Wollstückes noch mehr hervorheben zu können. Der Ekelcharakter der Anatomie ist völlig verschwunden und man kann die Blutgefäße und die Nerven in wunderbar gearbeiteten Strickstücken sehen. Außerdem gibt sie mit einem gestrickten Coronavirus Einblicke über das Aussehen, die Eigenschaften und das Verhalten des Virus und lädt mit ihrer Art der gestrickten Darstellung zum genauen Betrachten ein. Dabei werden nicht nur Personen mit einem sensiblen Nervensystem angesprochen, es können auch komplexe Vorgänge einer jüngeren Zielgruppe schonend nähergebracht werden. Diese Ausstellung läuft noch bis zum 3. Juli diesen Jahres und ist wirklich sehenswert. Und wer nun schon einmal in der neuen Galerie ist, der kann auch ein Stockwerk höher gehen und sich einige textile Kunstwerke wie zum Beispiel die Patchwork-Decke von Hertha Heidinger aus Graz oder das Bild Wrapped Up von Mila Breslova aus Prag anschauen. Den Link zur Ausstellung und einem Video auf der Seite des Universalmuseums findet ihr wieder in den Shownotes. Wer nun wirklich Lust auf Stricken bekommen hat, dem sei auch noch eine Strickveranstaltung im Freilichtmuseum Stübing ans Herz gelegt. Der HandwerkerInnen-Stammtisch findet ab dem 7. Mai diesen Jahres an jedem ersten Samstag im Monat ab 9 Uhr statt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Und einen Tipp hätte ich auch noch für euch. Wer nun gerne öfter nach Stübingen geht oder auch öfter einmal in ein Museum gehen möchte, der kann nun für 19 Euro ein Jahresticket für 19 Museen in der Steiermark kaufen. Den Link dazu findet ihr natürlich wieder in den Shownotes. Zum Schluss möchte ich noch den Schutzpatron der Wollwebe, der Spinner, der Polizisten, Tuchstrumpf, Handschuh und Hutmacher vorstellen. Severus von Ravenna lebte Anfang des 4. Jahrhunderts in Ravenna. Er war Familienvater und Wollweber und wurde dennoch zum Bischof von Ravenna gewählt, nachdem sich bei der Bischofswahl dreimal eine Taube niederließ. Sehr viel Ruhe hatte er als Heiliger aber nicht. Er starb 345 in Ravenna in Italien und wurde in Classe bei Ravenna beigesetzt. Die Verehrung seiner Gebeine wurde immer größer und so weiter. Der Erzbischof Johannes II. Romanus am Pfingstfest 582 die Basilika San Severo in Ravenna Classe zur Gedenkstätte. Im 9. Jahrhundert wurde seine Gebeine aber vom gallischen Priester Felix entwendet und zusammen mit den Gebeinen seiner Frau Vincentia und seiner Tochter Innocentia nach Bavia gebracht, wo sie 836 von Bischof Ottgar von Mainz gekauft wurden und nach Erfurt in Deutschland gebracht wurden. Sein Gedenktag ist der 1. Februar. Er wird mit den Attributen Walkerbaum, Weberschiffchen und der Taube dargestellt. Und eine Bitte habe ich noch. Bitte teilt diesen Podcast mit euren Freunden, so können diese auch von den tollen Angeboten rund ums Thema Wolle und Handwerken erfahren. Wie immer, dieser Podcast dient eurer Unterhaltung, stellt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und Richtigkeit. Die angegebenen Fakten werden aber von mir zum Selbststudium und zur Überprüfung mittels Link in der Description Box hinterlegt. So wünsche ich euch noch einen schönen, wolligen Tag und auf ein Wiederhören bei der nächsten Folge von Daiwuin oder die Steiermark spinnt.